der irgendwie noch bei der Bundeswehr gewesen sein sollte, der weiß auch was von Parolen. Wenn ich zum Beispiel an das Wort denke vom vorigen Jahr, das kennen wir doch alle, glaube ich, dass Christus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine ganz großartige Sache, dass wir das nicht immer bringen müssen, sondern dass wir auch mal ganz klar so diese Kraft, diese Dynamis Gottes erleben können in unserem Leben. Oder, wer weiß noch, 2011. Du zählst nicht. Ich weiß, ihr seid alle so schüchtern, daran liegt's. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich liebe so etwas, wo ich mich so richtig dran reiben kann, herausgefordert werde und auch kämpfe zu Hause und dass ich das wirklich gelinge. Oder 2010. Na, wenn ich das nicht mehr weiß, dann müsste man Verständnis dafür haben, aber bei euch. Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt doch an Gott und glaubt an mich, dann läuft das Leben anders. Tolle Worte. Und jetzt kommt 2013. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ihr habt euch vor eben schon so gut unterhalten. Darf ich bitten, dass ihr noch mal eine Minute miteinander spricht, was diese Jahreslosung bei euch auslöst? Sprecht mal miteinander. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Da braucht man Mut. Auf geht's. Okay, das mag reichen, dass er mir auch noch was zu sagen übrig lasst. Ich hatte den Eindruck, dass der Geräuschpegel etwas gedämpfter war. Vor allen Dingen, wenn man sagt, Mensch, mein Leben ist so spannend. Ich könnte noch ein zweites dranhängen. Und dann kommt hier so eine kalte Dusche, oder? Das ist mein erster Punkt. Eine ernüchternde Erkenntnis, wir alle miteinander haben hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt. Ich habe ja die Angewohnheit, euch so diese Jahreslosung auf einem kleinen Lesekärtchen zu geben. Und da fand ich eins, bitte. Und dann habe ich gedacht, wenn du dir das die letzten 3 Monate nicht noch verscherzen willst, dann darfst du das nicht nehmen. Ein Baumhaus, 30 verschiedene Brettersorten. Die Nägel sind da reingedonnert an allen Ecken und Enden. Und da weiß man genau, wenn der nicht... Ich liebe Baumhäuser und so weiter. Wenn ich demnächst zur Rente gehe, werde ich meinem Enkel natürlich eins bauen. Aber ich hole mir etwas besseres Material und so weiter. So ein zusammengeschustertes Haus. Das kannst du denen nicht zumuten. Mit dieser Losung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe mich dann für die softere Variante entschieden und das könnt ihr nachher bekommen. Das lässt einen wieder so ganz ruhig in die Sessel gehen, so habe ich den Eindruck. Da sucht sich etwas irgendwie seinen Weg durch vieles hindurch. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Und dann in meine Überlegungen kamen 2 Todesnachrichten. Ein 52-jähriger, guter Bekannter, Vater von 4 Kindern, stirbt innerhalb einer Stunde. Ganz plötzlich. Herzinfarkt. Und dann kriege ich eine Nachricht vom Tode eines 13-jährigen Mädchens. Es So konkret hätte ich mir die Jahreslosung nicht unbedingt gewünscht. So auf den Tisch zu kriegen. Das ist schmerzlich, wenn man liebgewordene Freunde links und rechts, wertvolle Menschen, auf einmal verliert. Da waren sie wieder. Die Zeichen unserer Vergänglichkeit. Eigentlich müssen wir ja da nicht erinnert werden, oder? Eigentlich wissen wir das alle. Dass unser Leben begrenzt ist. Dass nichts so sicher ist wie der Tod. Sicher als junge Menschen kommt dann die Zeit unbegrenzt vor. Vielleicht sagt mancher, Mensch, wie kann man nur so ein schweres Losungswort nehmen? Ich hätte mir so eins gewünscht, Jesus liebt mich. Reden wir genug drüber. Jetzt müssen wir auch mal das aushalten. Und Christen sind ganz nüchterne Menschen. Christen sind Realisten. Die können sich das leisten. Das kann sich kein anderer leisten, geschweige denn aushalten. Außer den Christen. Als junger Mensch kommt einem das irgendwie unbegrenzt vor. Und dann ändert sich das mit den Jahren. Dann erlebt man auf einmal Krankheiten. Bei sich oder bei anderen. Schicksalsschläge. Oder eben den Tod geliebter Menschen. Das sind Zeichen der Vergänglichkeit. Das sind Vorboten. Letztendlich auch auf das Sterben. Und wir leben Unsicherheit in Bezug auf Gesundheit, auf Beziehungen, die krachen, auf Entwicklungen der Kinder, die wir letztendlich nicht so beeinflussen können, wie wir es gerne möchten. Und in der Finanzwelt, darüber wollen wir heute Abend gar nicht reden, aber auch in der Arbeitswelt, Unsicherheiten. Und wenn ich, wie das so meine Angewohnheit ist, junge Leute frage, sag mal, wie sieht es aus mit deinem Job, ist er sicher? Kriegst du fast Stereotyp heute die Antwort, was ist heute schon sicher? Was ist heute schon sicher? Und dann wird uns bewusst, dass wir in einer unsicheren Welt leben und dass unser Leben auch, darf ich das mal so ganz platt sagen, auch auf Abbruch bestimmt ist. Leben ist endlich. Und wir können das nicht festhalten. Wir haben eine ganz begrenzte Zeit, die uns zugemessen steht. Anders ausgedrückt, mit dem Schreiber des Hebräerbriefes, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und andererseits ist interessant, an gewissen Kleinigkeiten festzustellen, wir wollen etwas, das bleibt. Wir wollen etwas, das bleibt. Wir streben so alle miteinander auch nach Bleibendem. Wir streben danach, uns abzusichern, etwas ganz fest zu sichern, festzumachen. Wir wollen unser Leben gegen Eventualitäten absichern. Das ist gewiss auch ganz richtig, das andere wäre verantwortungslos. Aber wir können es letztlich nicht bewahren. Spiegelt sich nicht auch das Streben nach Bleibenden manchmal in Fotoalben wieder? Die Zeit ist zwar lange vorbei, aber wir möchten etwas festhalten davon. Sicher ist das gut, das wehrt vor dem Vergessen und fördert auch die Dankbarkeit. Oder vor allen Dingen, so habe ich mir sagen lassen, obwohl ich ja selber auch in diesem Alter jetzt bin, im fortgeschrittenen Alter, da gibt es auch manchmal so etwas wie einen Sammelgeist. Oder anders ausgedrückt, dass sich Menschen so schlecht von etwas Liebgewordenen lösen können. In der Tat erlebe ich das manchmal, wenn Menschen versterben und so weiter, was dann da los ist, was gehortet worden ist. Man möchte etwas sammeln, festhalten. Und wenn man fragt, woher kommt denn das bei uns Menschen, so etwas festhalten zu wollen, so ein Streben, so eine Sehnsucht nach Bleibenden? Für mich liegt die Antwort immer in diesem Satz, der mir sehr, sehr lieb geworden ist, vom Salomo: Gott hat Ewigkeit in das Herz des Menschen eingepflanzt. Ewigkeit. Und in jedem menschlichen Herzen, da ist so eine Ahnung angelegt, dass es etwas Bleibendes, etwas Unvergängliches, Ewiges, so etwas wie so eine ewige Heimat gibt.
Und ich glaube, dass diese Ahnung auch noch da ist bei Menschen, die generell Gott Ade gesagt haben oder sich ins atheistische Lager hineingedrängt haben. Unser Herz ist auf Ewigkeit programmiert. Es gibt ein altes Lied von einer Fürstin, übrigens fällt mir auf, wie im vorigen Jahrhundert und vorvorigen Jahrhundert viele Menschen, die verantwortliche Positionen haben, zum Glauben an Christus gekommen sind und dann Lieder gedichtet haben und so weiter, ihre Gutshöfe geöffnet haben für Versammlungen von Christen und so weiter. Eine davon war die Eleonore von Reuss und die hat das Lied geschrieben: Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Stimme ich 1000%ig zu. Die Welt ist so spannend. Ein solches Abenteuer mit solchen Herausforderungen. Ich bin begeistert vom Leben. Ich habe die Welt gesehen, bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Das heißt, all das, was ich mir selber geben kann und was ich genießen kann, das ist noch nicht alles. Ich bin nach vorn geöffnet, auf Erwartung programmiert. Ich suche auch immer wieder nach etwas Neuem und letztlich nach etwas Bleibendem und Endgültigem. Wir haben hier keine bleibende Stadt. In anderen Übersetzungen heißt es, es gibt für uns hier kein wirkliches Zuhause, Volksbibel, oder wo wir wirklich für immer heimisch sind. Das ist ja eigentlich schmerzlich. Und das könnte einen ja richtig depressiv machen und die Lebenskraft wirklich herausnehmen aus unserem Leben. Ich glaube aber, diese Erkenntnis, wenn wir sie mal zulassen und wenn wir den Mut haben, sie an uns heranzulassen, dann kann sie uns auch einen wertvollen Dienst erweisen. Und ich denke immer an dieses eine Wort aus Psalm 90, das heißt: Herr, lehre mich bedenken, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir sterben müssen. Wie geht es denn dann weiter? Und das ist jetzt ganz entscheidend wichtig. Auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Auf dass wir ein weises Herz gewinnen. In der Luther-Übersetzung heißt es, auf dass wir klug werden. Kluge Menschen, Christen sollten zu den klugen Menschen gehören. Das hat nicht immer oder nicht nur mit Intelligenz zu tun, sondern das heißt, dass ich das, was das Leben bietet und darüber hinaus, dass ich das wirklich zur Kenntnis nehme und das auf mein Leben, auf mein Sein, auf meine Existenz einwirken lasse. Dass wir ein weises Herz gewinnen. Vor allem, weil das ja Gott sei Dank nicht alles ist, dass nur etwas beendet wird. Und deshalb zweitens eine überraschende Perspektive. Wir gehen auf eine zukünftige Stadt zu. Auf eine zukünftige Stadt zu. Glaubende Menschen haben eine gewaltige Perspektive. Ein ganz großartiges Ziel. Dass sie auf eine gefüllte Ewigkeit zuleben. Auf eine gefüllte Ewigkeit zuleben. Und das geht weit über das hinaus, was wir auf Erden genießen können. Es gibt eine andere Stadt. Dieser Gedanke durchzieht die Bibel von Anfang bis zu Ende. Es gibt eine wahre Heimat. Und das Schöne ist, sie ist bereits gebaut und die ist bezugsfertig. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und ich bitte euch, das gleichfalls zu tun, da mal den Fokus drauf zu richten. Offenbarung 21 und 22. Da wird sie in Bildern beschrieben, diese zukünftige Stadt. Dass wir wenigstens eine Ahnung bekommen, wie das so sein könnte. Und ich betrachte das so, wie wir früher als Kinder irgendwie an so Türen in unserem Haus gestanden haben. Und dann wollte ich so an die Weihnachtssachen dran, was da alles so drin war, im Weihnachtszimmer, in dem Wohnzimmer. Und dann hat man sich die Nase fast platt gedrückt. Man wollte irgendwie so etwas aufnehmen und durch das Schlüsselloch geschaut und so weiter. Und dann heißt es dort: Und der Engel zeigte mir in einer Vision die heilige Stadt mit Namen Jerusalem, die von Gott erbaut ist und die aus dem Himmel kam. Von Gott erbaut. Aus seiner Werkstatt geformt. Und sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Ihr Licht war gleich dem edelsten Stein wie ein kristallklarer Jaspis. Und die 12 Grundsteine der Mauer werden verglichen mit verschiedenen Edelsteinen. Und dann wird die Schönheit und die Reinheit und der Reichtum dieser Stadt beschrieben. Es geht um das wiederhergestellte Paradies. Das ist ja so weit weg. Wir haben uns ja so an das gewöhnt, was nicht Paradies ist, oder? An die Zustände dieser Welt. Da haben wir uns so dran gewöhnt. Und hier geht es in der Offenbarung, da geht es um die Schau, wie das Paradies da ist. Und dann heißt es dort, es wird keine Nacht mehr sein. Nacht ist all das Dunkle, das, was uns kaputt macht, was uns ängstigt und so weiter. Keine Nacht mehr sein. Sondern Gott wird das Licht sein. Und dann wird die Natur erlöst sein. Und die Tierwelt wird befreit sein. Und die Völker werden in Harmonie miteinander leben, sodass man keine Schwerter mehr braucht, sondern dass man die zu Pflugscharen umschmiedet. Und mittendrin wohnt Gott. So steht's da. Hast du das? Mittendrin ist Gott. Unter den Menschen. Und da heißt es dort, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann werden ja alle Tränen abgewischt. Es wird keinen Tod mehr geben. Und keine Traurigkeit und keine Quälerei. Können wir nicht denken. Können wir nicht denken. Und alles wird gut sein und das Alte ist vorbei und Neues ist geworden durch Gott. Ein herrliches, großartiges Ziel. Und das ist die zukünftige Stadt, auf die wir zuleben. Und noch schöner, als Jesus sich von den Leuten, von seinen Leuten verabschiedet, da sagt er in Johannes 14, in meines Vaters Stadt sind viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um für jeden von euch eine Wohnung vorzubereiten, bezugsfertig zu machen. Nimm das so ganz persönlich, dass für dich eine Wohnung in dieser großartigen neuen Stadt vorbereitet ist. Beziehen musst du die selber. Durch dein ganzes Ja, ich will. Und dann beschreibt die Paulus einmal in einem großartigen Vers, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat und worauf kein Mensch jemals überhaupt gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann sagt er, weil das so ist, habe ich meinen Blick schärfen lassen und geändert. Und er drückt das so aus, wir, die glaubenden, an Christus glaubenden Menschen, wir sehen nicht mehr entscheidend auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was wir jetzt sehen, das bleibt nur kurz bestehen, das Unsichtbare bleibt ewig. Das heißt, Christen haben einen Zielblick. Die haben einen Zielblick. Die haben etwas ganz fest im Fokus. Und da lassen sie sich nicht von abbringen. Und das ragt in ihr Leben hinein. Sie haben einen Blick durch den Horizont. Sie können jetzt schon etwas sehen und gewiss sein, dass es kommen wird. Absolut gewiss sein. Was andere nicht sehen können und wo sie sagen, du, ich halte dich für einen Träumer, obwohl du sonst ein realistischer Mensch bist. Das wird uns grandios in Hebräer 11 beschrieben. Lies das mal nach. Da heißt es, Abraham und Isaac und Jakob, die bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf Erden waren und noch unterwegs zu ihrer wahren Heimat. Sie hielten sich an den, den sie nicht sehen konnten, Gott, als würden sie ihn sehen. Ganz real mit diesem Gott gerechnet. Und sie lebten auf das verheißene Ziel zu, auch wenn andere darüber lachten. Und dieses Festhalten an dem Ziel, das hat ihr Leben in der Gegenwart entscheidend beeinflusst. Und das wird dann gesagt. Der eine hat eine riesige Stellung abgesagt, Ministerposition abgesagt, weil er das, was Gott mit ihm vorhatte, für wichtiger erachtete. Und der andere hat enorm was ausgehalten, was ein Mensch normal nicht aushalten kann. Und so weiter. Hebräer 11, hochinteressant zu lesen. Diese Hoffnung im Herzen auf sie ausgerichtet sein, ganz real damit rechnen, dazu lädt die Jahreslosung ein. Das ist eine Einladung auch. Nicht nur etwas um uns irgendwo, sondern eine Einladung, Freunde. Dass wir unseren Kopf heben. Und dass wir das Ziel nicht verpassen. Ein sehr alter Liederdichter, der hat das mal so ausgedrückt. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wir dürfen uns freuen auf diese Stadt und auf diese vollkommen neue Welt. Noch leben wir in einer unheilen Welt. Und ich glaube, dass ich als Christ, ich glaube, dass ich mehr leide an den unheilvollen Zuständen in dieser Welt. An den Beziehungen, die brechen und so weiter. Wir leben in einer unheilen Welt. Ganz gewiss. Aber Jesus wirkt durch seinen Heiligen Geist schon in uns. Und darf ich es mal so sagen, je mehr du Jesus heute in deinem Leben zum Zuge kommen lässt, umso realer und umso gefüllter wird dir die Ewigkeit. Da gibt es Zusammenhänge. Je mehr du die Kraft bei dir zum Zuge kommen lässt und er dich verändern darf, umso mehr wird auch diese Hoffnung zu einer lebendigen Hoffnung und nicht nur zu einer bibelgläubigen Hoffnung. Und damit bin ich beim dritten. Diese Perspektive ist ein ungeheurer Ansporn. Leben auf der Durchreise. Leben auf der Durchreise. Und der erste Punkt ist leichtes Gepäck. Ich werde das nicht vergessen, als junger Pastor haben wir mich immer mit der Jugendgruppe in Garmisch-Partenkirchen zwischen Weihnachten und Neujahr im Zugspitzmassiv Skifreizeit gemacht. Hochinteressant war das, selber Holzhacken und so weiter und so weiter. Das bei 24 Grad, mein lieber Mann, da oben, da weht der Wind. Aber das Schärfste war, wir mussten die ganzen Lebensmittel nach oben tragen, 23 Kilo im Rücken. Und manche Starken, die machten vorne auch noch eins drauf. Ein Gegengewicht hatte, hinten 23, vorne 23 und dann in Langlaufbrettern da hoch und nachher wieder runter. Langlaufbretter, wisst ihr, was das ist? Die sind ein bisschen schmaler als die anderen, wer das nicht weiß, wir sind ja hier Flachland-Tiroler. Das war eine heiße Kiste. Und es war großartig, dieses Gepäck dann einem anderen zu übergeben. Mit leichtem Gepäck da hochzugehen. Leichtem Gepäck hochzugehen. Wanderer, die machen sich das leicht, sonst kommen sie nicht ans Ziel. Ihr Lieben, das ist genauso wichtig für uns Menschen, die wir Wanderer sind, auf dem Ziel Ewigkeit. Leichtes Marschgepäck. Davon spricht Paulus in einem Bibelwort, da habe ich lange Zeit auch dran rumgeknobelt, was das so bedeuten sollte. Ich habe gar nicht so gedacht, ich war kurz verheiratet, habe ich gedacht, wenn meine Frau den ersten Satz hört, wird sie ganz schön beschweren. Da schreibt Paulus mal im 1. Korinther 7, die Zeit ist sehr kurz, die Lebensspanne ist sehr kurz. Darum sollen die, die verheiratet sind, innerlich so frei sein, als wären sie unverheiratet. Haben wir keine Zeit, ein Satz dazu. Es gibt oft Erwartungen an den Ehepartner, die der nie erfüllen kann. Und manche Ehen sterben an den überhöhten Erwartungen. Das wird jeder Eheseelsorger bestätigen. Und dass man von einem Ehepartner etwas erwartet, was eigentlich nur Gott geben und schenken kann. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wer traurig ist, der lasse sich nicht von seiner Traurigkeit gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, ebenso auch nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht daran aufgeht, und ich würde hinzufügen, und untergeht. Denn die gegenwärtige Welt wird vergehen. Das ist ein nüchternes Wort. Heute Morgen sagt er, ach du lieber Schreck, ich habe gerade ein Haus gekauft. War das ein Fehler? Nein, das heißt, all das Großartige, ja nichts, gar nichts Negatives, alles positiv, das darf nie das Letzte und Größte und Höchste meines Lebens werden. Wenn ich das tue, ziehe ich mir selber Schmerzen ins Leben hinein. Und dafür sollen wir bewahrt werden. Das Größte und Höchste und Schönste ist Gott. Und alles andere wird ihm untergeordnet und zugeordnet. Und wenn wir das tun, dann übernimmt dieser Gott wirklich die Garantie für unser Leben. Und dann wird er da hineinwirken. Das heißt leichtes Gepäck. Alles, was wir haben, das ist Leihgabe, das ist uns anvertraut für 20, 30, 50, 80 Jahre. Gut, von euch werden einige hundert. So ist das nun mal. Aber auch dann noch Leihgabe nutzen dürfen. Freunde, da liegt eine unwahrscheinliche Freiheit drin. Denkt mal über dieses Wort nach. Knobelt genauso lange wie ich daran. Leben mit leichtem Gepäck. Das heißt, frei von dem Zwang, dass ich alles mitnehmen muss. Vielleicht sogar frei auch von diesem Zwangsdenken, dass ich alles in meiner Lebensspanne ordnen muss. Und alles klarkommen muss. Frei von dem Zwang, den üblichen Lebensstil mitmachen zu müssen, um anerkannt sein. Frei von der Angst vor dem Tod, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Und ich hoffe, wir sind da alle eins. Das Beste kommt noch. Frei von dem Druck, das Leben als Countdown anzusehen, gegen den man anrennen und vor allem Angst haben muss, weil jeder vergehende Tag ja das Leben verkürzt. Freunde, wir haben ein höheres Ziel. Wir sind unterwegs zu einem großartigen Ziel. Das hat Gott uns gesteckt. Und diese Ausrichtung, die schenkt uns Kraft. Die schenkt uns Kraft auch zum Durchhalten. Einmal vielleicht das Unerklärliche auszuhalten, bis Gott es uns erklären wird. Er wird es uns erklären. Das heißt aber auch vielleicht sein Kreuz als Christ zu tragen. Und hier ist der Kontext des Hebräerbriefes. Das waren Christen, die waren sehr verängstigt. Sie kriegten Druck von allen Seiten. Sie trauten sich schon nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen, dann würden sie ja gesehen. Und die Gefahr bestand, dass sie eingesperrt werden. Da blieben einige zu Hause. Ich weiß nicht, wie das bei uns wäre. Das bewahrt vor Verzweiflung, auch wenn wir Irdisches loslassen müssen. Das lässt uns auch großzügig sein, wenn es darum geht, vielleicht mal auf Geld, zum Beispiel beim Erben, zu verzichten. Das lässt uns großzügig sein, auch wenn man vielleicht auf Liebgewordenes, Wertgeschätztes verzichten muss. Unser Herz wird sich auch immer wieder lösen von vielem Irdischen. Ihr Lieben, lasst mich das aber mal ganz persönlich machen. Was heißt denn das für mich? Ihr wisst ja, ich stehe kurz vor der Rente. Das heißt für mich, auch das so ganz bewusst anzugehen. Und das möchte ich. Ganz bewusst anzugehen. Ich kann das. Nicht ich kann das, aber Christus in mir. Ganz bewusst auch etwas abgeben können, was großartig war, was spannend war, was 40 Jahre war. Abgeben können. Ein klares Ja dazu zu finden, das ist nicht das Entscheidende, halbwegs gesund zur Rente zu kommen und dann auch möglichst in der Welt rumzufahren. Ich fahre auch irgendwo hin, klar. Aber das ist ja nicht das Höchste, Freunde. Ich habe ein höheres Ziel. Das heißt auch, dass man all das ordnet, was zum Leben gehört und was geordnet werden muss. Die ganzen finanziellen Dinge, all das, was mit Testament zu tun hat. Das heißt für mich nicht unbedingt einen geordneten Rückzug, wie das vielleicht irgendwo manche meinen. So würde ich das nicht ausdrücken. Aber das heißt, ich kann das wirklich tun und abgeben. Das gehört dazu und ich lebe auf ein anderes Ziel, und das ist auch mein Wunsch. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Man schaut nach vorne und weiß, das Schönste kommt noch. Das Bleibende wartet und dem rücke ich näher. Ihr Lieben, und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Es heißt ja hier, die zukünftige Stadt suchen wir. Suchen heißt, ich beschäftige mich damit, auch gedanklich. Ich beschäftige mich damit. Und es gibt einen guten und nüchternen Weg im Glauben, gut und zielgerichtet unterwegs zu bleiben. Und das ist das Hören auf das Wort Gottes und das auf sich wirken lassen. Hier diese Schau der Offenbarung. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, dass auch für viele Christen der Himmel blutleer ist. Der ist leer. Das ist ein Dogma, da muss es irgendwo mal einen Himmel geben und kommen. Hoffentlich dauert das noch ein bisschen da und so weiter und vieles andere. Der Himmel ist leer. Wenn der Himmel bei uns leer ist, dann fehlt uns diese Vision und die Kraft, die aus der Vision heute ins Leben hineinkommt. Und wir wissen, dass die Leute, deren Blick auch auf die Ewigkeit ausgerichtet war, das waren die Leute, die auf der Erde großartig auch in sozial, diakonisch, missionarischer Hinsicht gearbeitet haben, die Werke ins Leben gerufen haben. Wir werden einerseits durch diese Jahreslosung ernüchtert, das ist wichtig, und andererseits werden wir gefüllt mit einer spannenden Erwartung. Da wartet eine gefüllte Ewigkeit auf mich. Und ein dritter Gedanke dazu. Wir sind Wanderer durch diese Zeit in der Ewigkeit, aber Gott sei Dank, wir wandern nicht alleine. Wir haben Brüder und Schwestern an unserer Seite, die mit uns unterwegs sind zum Ziel. Als Wegbegleiter, um uns zu unterstützen, damit wir ans Ziel ankommen. Und genau da hinein spricht auch wieder der Hebräerbrief. Und das ist hochinteressant. In einem alten Traugebet, Fürbitte heißt es, hat mich unheimlich berührt. Hilf, dass beide, dieses junge Paar, hilf, dass beide darauf bedacht sein mögen, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Mann, ist das weit weg, oder? Von dem, was wir so heute geloben. Mach mich glücklich, ich mach dich auch glücklich und dann reicht's. Das hat mich schon berührt, dass hier gesagt wird, bis in den Himmel, dass einer dem anderen ein Weggeleit sei bis in den Himmel. Und das gilt ja nicht nur für Ehepaare, genau das gilt für Geschwister. Das ist auch ein Grund, warum Christus seine Gemeinde ins Leben gerufen hat. Da heißt es im Hebräerbrief, wir sollen aufeinander Acht haben, damit niemand zurückbleibt. Wenn du mich fragst, was tut dir am meisten als Pastor weh, dann sage ich, dass ich im Laufe meiner langen Dienstzeit habe glaubende Menschen zurückgehen sehen. Und dann war es ganz weg. Das hat mich immer schwer berührt. Wir sollen einander stärken und stützen. Die müden Knie, die lässigen Knie aufrichten und so weiter. Einander helfen, auf den Kurs zu kommen. Ihr lieben Freunde, verstehen wir uns so im Hauskreis, dass wir wirklich einander geschenkt sind von Christus, dass wir ans Ziel kommen. Und das wünsche ich von Herzen, dass jeder von uns ans Ziel kommt. Nicht nur die Jahre gut über die Bühne bringt, sondern ans Ziel kommt. Verstehen wir so Gemeinschaft auch in der Gemeinde, bei allem Fun und ihr wisst, ich bin für vieles oder fast alles zu haben. Aber du, ich möchte dir eine Hilfe sein, als Bruder, als Schwester. Dazu frage ich auch mal ganz konkret nach. Nicht nur immer, wie geht's dir? Schlecht, gut. Sondern wie geht's dir im Glauben, in der Beziehung mit Jesus? Darauf kommt ja alles an. Bist du gut unterwegs? Und das merkt man ja dann auch. Vielleicht geht es euch auch so, ich habe auch so Ängste, ich habe auch so Phobien. Eine Phobie ist, dass ich, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, ins Gästebuch schreiben muss. Oh, das Gästebuch. Liege ich 3 Tage wach, überlege, wenn ich ja irgendwie auswärtigen Reisen bin. Und da habe ich gedacht, irgendwo aus dem Dilemma muss da rauskommen. Und dann habe ich mir eine Liste angelegt von guten Worten. Die habe ich in meiner Aktentasche. Und wenn ich dann wieder irgendwo gebeten werde, schreibt mal was da rein, dann kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Aber ein Wort, das berührt mich so ganz persönlich. Von Romano Guardini. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Das berührt mich ganz stark. Dass einer dem anderen Rast gebe, wo man abladen kann, gestärkt wird, ermutigt wird und so weiter. Und dass wir wieder weiter auf dem Ziel bleiben. Romano Guardini. Ein letztes. Ein Tourist machte Station in einem Kloster. Er wurde sehr herzlich aufgenommen, freundlich empfangen. Einer der Mönche zeigte ihm das gesamte Kloster und zum Schluss auch die Mönchszellen. Und eine davon sollte ihm auch in dieser Nacht als Schlafquartier dienen. Und alle waren spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Stuhl, nicht mehr, wie bei uns zu Hause. Und der Tourist sollte nun wählen, in welcher Mönchskammer er schlafen sollte. Er schaute ein bisschen betröppelt und dann sagte er, ja, wo sind denn all die anderen Möbel? Und der Mönch entgegnete, wo sind denn ihre? Er sagte, ich brauche keine, ich bin ja auf der Durchreise. Wir auch, sagte der Mönch. Dem denket nach. Amen.
Danke, Jesus, dass unser Leben in deinen Händen, wirklich in den richtigen Händen ist und dass wir mit dir an unserer Seite, mit dir in unserem Herz, in deinen Fußspuren ganz getrost in dieses Jahr gehen können. Danke, dass du bei uns bist. Amen.